Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl
und einem der klügsten Köpfe Österreichs, Karl Markus Gauß. Als Schriftsteller und scharfsinniger Beobachter unserer Zeit schreibt er uns immer wieder wichtige Worte hinter die Ohren. Jetzt erneut in seinem neuen Buch, zu dem ihn das entsetzliche Massaker der Hamas im Oktober 2023 geradezu herausgefordert hat. Es sind Essays wieder, den Zeitgeist und Judenhass. Genaueres vom Autor selbst, Karl Markus Gauß, ist zu Gast hier in der Leser. Zuvor sind wir aber noch in London eingeladen. Lassen Sie sich überraschen. Herzlich willkommen. Und jetzt Night, Night, Night auf unseren Autor Tobias Wenzel, der in London einen der berühmtesten britischen Schriftsteller besuchen durfte, William Boyd. In seiner Heimat ist er seit Jahrzehnten ein Riese, bei uns noch nie so ganz populär geworden, wie er es verdient hätte, meiner Meinung nach. Ich lese und liebe seine Bücher seit mehr als 30 Jahren wegen seiner spannenden und immer so unterhaltsam originellen, realistischen Themen, dass man oft denkt, das kann er gar nicht erfunden haben. 73 Jahre ist William Boyd jetzt alt, aber immer noch in vollem Schwung, wie man jetzt wieder an seinem nunmehr 18. Roman sehen kann, den es seit gestern auf Deutsch zu kaufen gibt, soll der Auftakt sogar zu einer Trilogie sein. Ja, und Tobias Wenzel hatte das Privileg, William Boyd zu Hause zu besuchen. Und klar, hat er auch ein Gastgeschenk mitgebracht, aber erstmal wurde artig geklingelt.
Ein viktorianisches Haus im Londoner Stadtteil Chelsea. William Boyd bittet herein. Im Flur hängt gerahmte Kunst.
This is the Nat Tate Wall.
Dies ist die Nat Tate Wand.
7 Zeichnungen eines Künstlers, der eine so freie wie glaubhafte Erfindung Boyds ist. Auf seine Nat Tate Scherzbiografie fielen selbst Kunstexperten herein. Die darin abgebildeten Werke hatte Boyd, der ursprünglich Maler werden wollte, selbst geschaffen.
When friends of mine get married or move house, I will sometimes find a Nat Tate and give it to them as a present.
Wenn Freunde von mir heiraten oder umziehen, dann finde ich manchmal einen neuen Nat Tate und schenke ihn ihnen.
Auch im cremefarbenen Wohnzimmer im ersten Stock überall Gemälde an den Wänden. Kunst spielt auch eine Rolle in Boyds neuem Roman »Brennender Mond«. Auf dem Sofa packt William Boyd das von mir mitgebrachte Geschenk aus.
Oh, das ist ein Mondglobus. Ich hatte mir vorgestellt, dass es so etwas gibt, aber bisher noch keinen gesehen. Wie toll!
In Brennender Mond ist die Hauptfigur Gabriel Dex traumatisiert und leidet unter Schlaflosigkeit. Denn 1936, da war er 6, wurde sein Elternhaus von einem Brand zerstört. Dabei starb seine Mutter und er wurde zur Vollwaise. Sein Mondglobus soll den Brand ausgelöst haben. Aber stimmt das wirklich? Anfang der 60er Jahre lebt Gabriel als Reiseschriftsteller in London. Als er ein Interview mit dem Präsidenten der Republik Kongo führt, wird Gabriel geradezu wider Willen zum Spion im Kalten Krieg. Es ist Boyds 4. Spionageroman. Was fasziniert ihn so sehr an dem Genre?
The aspects of spying are very close to the aspects of the human condition.
Die Aspekte der Spionage sind den Aspekten der menschlichen Natur sehr ähnlich. Wir alle sind schon betrogen worden und haben andere betrogen. Wir sind belogen worden und haben selbst gelogen. Und wir alle haben schon in gewisser Weise unsere Identität gewechselt, je nachdem, was die Situation gerade verlangt hat. Der Spionageroman ist also die menschliche Natur, nur eben verstärkt, mit hochgedrehter Lautstärke.
Unser Interview wird durch Baulärm gestört. William Boyd sieht aus dem Fenster.
Da im Haus gegenüber bearbeiten sie gerade das Fenster. Ist wohl keine große Sache.
Genau dort, in einem Haus auf der anderen Straßenseite, lässt Boyd seinen Protagonisten Gabriel wohnen.
He could be having his windows repaired.
Möglicherweise werden gerade seine Fenster repariert.
Gabriel wird von Faith Green, seiner Chefin beim MI6, zuerst nach Spanien geschickt, um dort die Zeichnung eines Künstlers zu kaufen und dann zu übergeben. Aber dann wird ihm eine Falle gestellt. Wem kann er jetzt noch trauen? Wer ist wirklich der, der er vorgibt zu sein? Falsche und echte Identitäten. Es ist ein großes Lebensthema William Boyds. Woher kommt das?
Vielleicht liegt das an meiner eigenen seltsamen Identität. Ich bin als weißer Junge in einem schwarzafrikanischen Land geboren und aufgewachsen. In Großbritannien habe ich mich deshalb nie vollkommen zu Hause gefühlt. Vielleicht haben mein Gefühl, entwurzelt zu sein, und Fragen, auf die ich keine Antwort finden konnte, wie wer bin ich und wohin gehöre ich, dazu geführt, dass mich das Thema der Identität so sehr fasziniert.
Maybe make me fascinated with the theme of identity.
Spielt Faith Green mit Gabriel ein falsches Spiel? Er jedenfalls ist von der femme fatale besessen. Und wovon ist William Boyd besessen?
I'm very lucky that I've been married to the same beautiful woman for 50 years now.
Ich bin jetzt seit 50 Jahren mit derselben schönen Frau verheiratet. In gewisser Weise ist sie also meine großartige Besessenheit. Ich bin aber auch von Kunst und von meinem eigenen Schreiben besessen. Ich kann mir mein Leben nicht ohne diesen schöpferischen Akt vorstellen. Ich werde wohl schreiben, bis ich tot umfalle. Der Ruhestand fällt aus.
I think I'll write till I drop. You know, no retirement for me.
Schon schreibt er an einer Fortsetzung der Welt von Gabriel Dex, der lange glaubt, das umgefallene Kerzenlicht aus seinem Nachtlichtmond habe seine Mutter getötet. Über eine Fernbedienung lässt William Boyd den mitgebrachten LED-Mondglobus in unterschiedlichen Farben leuchten.
How fantastic. That is going to go on my desk.
Fantastisch. Der kommt auf meinen Schreibtisch und inspiriert mich dann beim Schreiben der zwei folgenden Bände der Gabriel Dex Trilogie.
Volumes of the Gabriel Dex Trilogy.
So macht man sich Freunde, und super, dass gleich zwei weitere William Boyd Romane geplant sind. Jetzt freue ich mich auf diesen brennenden Mond, das neue Buch von William Boyd, im Kamper Verlag auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Ulrike Thiesmeier. 384 Seiten, der Umfang 26 €, der Preis. Immer wenn sich der österreichische Schriftsteller und Publizist Karl Markus Gauss zu Wort meldet, da hören viele hin und zu. Seinen klugen Analysen zu aktuellen Phänomenen der Zeit, dem originellen Zugriff auf einen blitzenden Stil. Sein neuestes Buch hat aber vor allem durch das Thema enorme Aufmerksamkeit gewonnen schon. Darin wendet er sich gegen den wiedererstarkenden Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Überfalls und des entsetzlichen Massakers der Hamas in Israel. Schuldhafte Unwissenheit, Essays wider Zeitgeist und Judenhass, so heißt das Buch. Und wir erreichen Karl Markus Gauss in seiner Heimatstadt Salzburg. Guten Morgen, Herr Gauss.
Guten Morgen.
Bleiben wir gleich beim Titel Ihres Buches, Wider den Zeitgeist. Ist dieser für Sie schon per se antisemitisch, judenfeindlich?
Zeitgeist wandelt sich ja auch relativ schnell. Heute sehen wir einen Zeitgeist von den USA vor allem herüberwehen, der wieder ganz anders wäre. Aber ich glaube, dass der Zeitgeist jetzt nicht per se von vornherein antisemitisch war, aber durch bestimmte Ingredienzien der Kritik an der Gesellschaft, wie zum Beispiel dem Antirassismus, dem Antikolonialismus, dem Antizionismus letztlich auch, dass er dadurch etwas hereingeholt hat in die Debatte, eine irgendwie eigentlich fälschliche Verwendung dieser ehrbaren Begriffe, die richtig und wichtig sind, etwas hereingeholt hat, was man schon mit dem alten Antisemitismus verbinden kann, aber es ist trotzdem ein neuer.
Und was wäre denn in diesem Zusammenhang dann die schuldhafte Unwissenheit? Wer weiß denn zu wenig und macht sich dadurch schuldig?
Meiner Meinung nach ist es das, was man ziemlich umfangreich und unscharf die politische Linke nennt, bei denen natürlich bei Gott nicht alle in dieses Schema passen und eine Richtung auch darstellt, der ich selbst mich eigentlich in meinem ganzen Leben auch eher verbunden gefühlt habe. Da ist sicherlich aus bestimmten Gründen, die mit Israel überhaupt nichts zu tun haben, eine Sympathie für nicht für die Palästinenser, die wäre ja völlig in Ordnung, sondern für die Terrororganisation Hamas entstanden, die jetzt als Befreiungsbewegung ausgegeben wird. Ich bin selbstverständlich der Überzeugung, dass man die israelische Regierung kritisieren kann, dass man die militärische Operationen auch kritisieren darf und muss, ja. Aber in der Kritik, in der berechtigten Kritik tauchen ganz andere Motive auf, ja. Zum Beispiel, wer gerne skandiert, from the river to the sea, Palestine will be free, der erfrönt einer Auslöschungsfantasie des Judentums in diesem Gebiet.
Gehen wir mal noch ins Detail in Ihrem Buch, Herr Gauss. Sie variieren ja dieses Thema in 12 Essays, die in dem Band versammelt sind. Der erste trägt den Titel Das umjubelte Massaker, und da geht es natürlich um den 7. Oktober 2023, den Überfall der Hamas. Überraschend an dem Text, Sie blicken darin erstmal zurück ins Jahr 1978 und auf den französischen Philosophen Michel Foucault, der damals die Revolution im Iran euphorisch begrüßt hat. Und, so schreiben sie es, er habe damals den Islamismus entdeckt. Und man fragt sich, was ist das jetzt für ein Zusammenhang? So ein geistiges Ereignis, das so lange zurückliegt, also Michel Foucault entdeckt den Islamismus, zusammengespannt jetzt mit diesem entsetzlichen Massaker.
Also die Linke, von der ich jetzt unter Anführungszeichen spreche, war über Generationen immer auf der Suche nach dem, was man das revolutionäre Subjekt nennen kann. Also jene Gruppe von Menschen, die, indem sie sich selbst befreit, zugleich auch die Menschheit letztlich befreit. Ja, das waren im marxistischen Sinne lange die Arbeiter, aber das traut ihnen heute eigentlich kaum jemandem zu. Dann wurde sozusagen pausenlos, oder nicht pausenlos, aber immer wieder von westlichen Linken, das andere, das alternative revolutionäre Subjekt gesucht. Das waren dann einmal sogar die Geisteskranken, die also offenbar das Leiden am Kapitalismus am schärfsten erleben. Und wenn man die befreit, dann befreit man auch die Gesellschaft. Später waren das dann die lateinamerikanischen Revolutionäre oder die im Dschungelkommunismus sich formierenden Gruppen in Asien. Und Foucault hat ausdrücklich gemeint, er sympathisiert dann mit dem iranischen Khomeini-Regime, nicht nur mit der Revolution, weil es eine spirituelle Revolution sei, also nicht mehr nach europäischem, nicht mehr nach bolschewikischem Modell, sondern sozusagen mit Religion aufmunitioniert. Und da hat er völlig übersehen, zum Beispiel, er war ja ein Homosexueller, der seine Freiheit in diesem bürgerlichen Zwangsstaat, als den er die bürgerliche Gesellschaft charakterisiert hat, frei ausleben durfte. Das in dem von ihm favorisierten, fast als Avantgarde idealisierten Iran ja Homosexuelle und andere abweichende Gruppen, zum Beispiel auch engagierte, selbstbewusste Frauen, ja inhaftiert wurden oder sogar also ermordet wurden.
Weil in dem Zusammenhang, da wundern Sie sich ja über queere Demonstranten, für die Hamas unter deren Herrschaft ja Schwule und Lesben nicht zu lachen haben. Ebenso wie über die Unterdrückung von Frauen in den von Islamisten beeinflussten Staaten. Wird das denn so von der Linken immer ignoriert, diese Zusammenhänge? Ist das so?
Also ich glaube, dass die Mehrzahl der Linken, die, sagen wir, meine Generation sind, dass die nicht am 7. Oktober gejubelt haben. Aber interessant war doch, dass das die große und teilweise berechtigte Kritik an Israel nicht gekommen ist, nachdem sie die israelische Luftwaffe ihre verheerenden Schläge auf Gaza geführt hat, sondern bereits am Tag des Massakers und den ersten Tagen danach selbst, als die israelische Armee noch gar nicht zurückgeschlagen hat. Und das hat mir schon den Gedanken eingegeben, dass die Juden gerade dann zu Tätern erklärt werden, wenn an ihnen selbst ein Massaker verübt wird. Denn nichts schürt den Antisemitismus mehr als Juden, die zu Opfern werden.
Ein intellektueller Gewährsmann für Sie, der sich durch diese Essaysammlung zieht, und ich möchte wirklich gerne auf ihn kommen, weil er Ihnen, glaube ich, sehr viel bedeutet, ist Jean Améry, der Auschwitz-Überlebende und ja ebenfalls großer Essayist. Am Ende seines Lebens hat er, wie Sie, in Salzburg gewohnt. Sie zitieren ihn, wie er auch schon wie Foucault 1978 die Linke, in Anführungszeichen, der sich von je zugehörig gefühlt hat, leidenschaftlich beschworen hat, also jetzt nicht den ordinären alten Antisemitismus mittels revolutionärer Phrase zu einem neuen, ehrbaren, wiederum in Anführungszeichen, zu modernisieren. Ja. Und das ist in der Tat erschreckend, wenn man diese Texte heute liest, denkt man, sie sind für heute geschrieben. War das Ihnen auch ein Anliegen, diese Aktualität von Jean Améry nochmal zum Leuchten zu bringen?
Absolut. Ich finde, das ist ein großartiger Schriftsteller, der praktisch jede Generation wiederentdeckt werden muss. Denn er war, ich glaube, so Mitte der 60er Jahre oder bis 1970 war er eigentlich der meistrezipierte und beachtete und geachtete Essayist in deutscher Sprache. Aber gleichzeitig ist es ihm nicht gelungen, zu jenen, die einer nachfolgenden Generation entstammen, die Verbindung herzustellen, dass er ihnen ein Bewusstsein dafür vermittelt, was sie jetzt selber gerade sagen, wenn sie zum Beispiel auf den Straßen skandieren, schlagt die Zionisten tot, der Nahe Osten, der wird rot. Da ist natürlich das Wort Zionisten eine völlige Ausrede für das, was tatsächlich gemeint ist. Und zwar seltsamerweise von einer Generation, die ihren Eltern ja gerade den ideologischen und moralischen Prozess gemacht hat, weil sie im Nationalsozialismus geschwiegen oder sich angepasst haben.
Ich meine, dem Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, widmen Sie sich auch sehr intensiv in dem Buch, Herr Gauss. Ich meine, ihm wird ja häufig vorgeworfen, er sei für einen jüdischen Kolonialismus verantwortlich. Was halten Sie dem entgegen?
Also ich sehe Herzl vor allem auch als Österreicher, dessen Ideen irgendwie in den Nationalitätenkonflikten von Österreich und dem virulenten subkutanen Antisemitismus gereift sind. Ja, ich glaube, Kolonialismus kann man nicht sagen, richtig ist. Natürlich, dass es die Juden als sich neu formierende Israelis den Palästinensern oft auch großes Unrecht angetan haben. Aber die These, dass der Zionismus eine koloniale Bewegung und Ideologie sei, geht ja darauf zurück, dass man sagt, hier waren die Palästinenser in diesem Gebiet und dann sind die Juden gekommen und haben ihnen das Land weggenommen. Tatsächlich hat es zu diesem Zeitpunkt, Ende des 19. Jahrhunderts und bis herauf in die 20er, die Palästinenser ja gar nicht gegeben. Das waren arabische Clans, arabische Großfamilien, denen großes Unrecht passiert ist. Aber sie waren Teil der arabischen Welt, ja, die kolonial ausgebeutet wurde. Jetzt kommt noch eine Gruppe hinein, die vorher übrigens ja auch natürlich dort gelebt hat und will eigentlich sozusagen einen Staat aufbauen, den der Herzl sicherlich nicht in dem Maße konzipiert hatte, wie er jetzt derzeit dasteht. Ja? Denn es gibt genügend Briefe und sonstige Versuche, die zeigen, dass er eigentlich einen gemeinsamen Staat der Juden und der arabischen Siedler, die dort gelebt haben und Bauern und Nomaden, dass er mit denen aus einem gemeinsamen Staatswesen begründen wollte.
In einem Fernsehinterview habe ich Sie mal gehört, wie Sie sagten, nicht alles muss sich zum Schlechten verändern. Es kann ja auch wieder relativ schnell ins Gute kippen. Da zeigt sich jetzt doch auch der Optimist Karl-Markus Gauss. Wo sehen Sie denn die Möglichkeit, dass die Welt, der Zeitgeist, jener Zeitgeist wieder ins Gute kippt?
Ja, also diese hoffnungsvollen Gedanken gerade jetzt aufrechtzuerhalten, ist schon ziemlich schwierig. Aber Sie wissen, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist schon, dass manchmal Dinge ganz lange wie festgefroren wirken und dann auf einmal gerät eine Bewegung hinein, die eigentlich fast niemand erwartet hätte. Denn ich kenne kaum jemanden im Westen, der den Abriss des Eisernen Vorhangs bedacht hätte. Insofern bin ich immer gewärtig, dass sich auch manches anderswo ändert. Ich könnte mir nur vorstellen, das wäre sehr gut, aber da müsste jetzt natürlich auch die israelische Regierung etwas dazu tun und sich nicht unbedingt auf den für sie, glaube ich, insgesamt doch moralisch gesehen schlimmsten Patron, nämlich Trump, verlassen, dass es in einer sehr geschwächten Mass oder in einer sehr geschwächten sogenannten Befreiungsbewegung jetzt auf einmal dann doch Menschen gibt in Palästina, im Gaza oder auch im Westjordanland, die sagen, ja, das hat uns eigentlich doch nichts gebracht. Wir sind jetzt seit 80 Jahren in Streit und in Hader und in Kriegen mit den Israelis verbunden und eigentlich wird es für uns immer schlimmer. Vielleicht sind auch unsere sogenannten Befreiungsbewegungen Hauptgrund dafür, dass bei uns in unserer Entwicklung nichts weitergeht. Das ist vielleicht auch eine Hoffnung, die trügerisch ist.
Schuldhafte Unwissenheit. Essays wieder Zeitgeist und Judenhass. Das neue Buch von Karl-Markus Gauss ist im Czernin Verlag erschienen, hat 128 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank, Herr Gauss, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Neue Krimis.
Constable Hirschhausen ist gerade mit der Mutter eines verschwundenen belgischen Backpackers unterwegs, als er zu einem Brand gerufen wird. Ein Koffer wurde angezündet und in dem Koffer steckt eine Leiche. Dieser Anfang von Gary Dishers Desolation Hill weckt natürlich gewisse Erwartungen. Aber Disher, und deshalb auch ich, müssen Sie enttäuschen. Weder ist die Leiche der verschwundene Belgier, noch geht es im Folgenden wirklich um die Aufklärung dieses Falls. Das würde auch gar nicht zu Dishers Hirschhausen-Reihe passen. Schon dieser spektakuläre Anfang ist eher ungewöhnlich. Meistens beginnen die Fälle mit Banalitäten und entwickeln sich dann zu etwas Großem. Hier aber steht das Große bereits am Anfang, doch das übernehmen dann die Detectives. Und wir begeben uns mit Constable Hirschhausen wieder in den Alltag eines, nun ja, hierzulande würden wir sagen, Streifenpolizisten. Nur dass sein Revier ungefähr die Größe Belgiens hat. Aber da ist eine Menge los. Ein Widder wurde erschossen, Müll wird im Vorgarten der Nachbarin entsorgt, möglicherweise gab es Betrug mit Sperrmüll. Und dazu kommen dann noch Corona-Leugner, Online-Hetze und extremistische Gruppierungen. Den Überblick über all diese Vorfälle, Verwicklungen und Verdächtigen verliert man aber nie. Dazu erzählt Discher viel zu souverän. Und das macht ihn auch zu einem Dauergast auf der Krimi-Bestenliste. Seine Bücher sind sprachlich geschmeidig und immer sehr, sehr gut geplottet. Die Eigenheiten des Handlungsorts spielen immer eine Rolle. Und das ist hier dieses staubige, schlammige Australien, diese ländliche Ecke voller Farmer und Menschen, die wissen, dass dieser Landstrich ihnen kaum eine Perspektive gibt. Denn selbst wenn sie Arbeit gefunden haben, haben sie noch lange keine Wohnung, die sie sich leisten können. Was er hier erzählt, ist gesellschaftskritisch und es ist manchmal sogar schmerzlich nah an der Realität. Dazu liefert Discher aber noch etwas anderes. Und das ist ein wesentlicher Teil seines Erfolgsgeheimnisses. Hoffnung. Unkitschige, realistische Hoffnung. Hier vor allem verkörpert von seiner Hauptfigur. Hirsch ist bisweilen hölzern, verknöchert und unflexibel. Er will unbedingt einer von den Guten sein, jemand, der seine Arbeit gut macht, der den Menschen hilft, sich um sie kümmert. Dabei übertreibt er liegt auch nicht immer richtig. Aber er ist ein älterer weißer Mann, der zumindest versucht, es richtig zu machen. Der versucht, ein guter Mensch zu sein, sein Revier zu einem besseren Ort zu machen. Und das in der Verbindung mit der Nähe zur Realität macht diese Reihe für mich unwiderstehlich.
Desolation Hill, der neue Roman des Australiers Gary Discher, jetzt auf Deutsch im Unionsverlag erschienen, übersetzt von Peter Thorberg. 346 Seiten, kosten 24 Euro und auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste im März. Vollständig steht sie auf unserer Website und wenn Sie mehr über Krimis, über diesen oder über auch Gary Discher wissen wollen, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Länderauftritte bei Buchmessen haben den unschätzbaren Effekt, dass Bücher des jeweiligen Gastlandes in neuen Übersetzungen erscheinen. Bücher, von denen wir sonst kaum etwas mitbekommen hätten. Und wir haben jetzt so einen Fall mit einem Buch aus Norwegen, dieses Jahr zu Gast in Leipzig, von der Autorin Kristin Waller. Vor bald 20 Jahren erschien ihr Buch Schüsse von Tiflis. Jetzt erst wurde es ins Deutsche übersetzt und bewegt sich auf den Spuren der Künstlerin Dagny Juel. Nie gehört den Namen, auch Kristin Waller sagte mir offen gestanden nichts, aber ich verspreche Ihnen eine unglaubliche, dramatische Geschichte. Unsere Kritikerin Manuela Reichert wird sie uns erzählen. Sie ist im Studio. Hallo Frau Reichert.
Guten Morgen.
Ja, gehen wir sofort zur Hauptperson. Wer ist diese Künstlerin Dagny Juel? War sie Ihnen ein Begriff?
Ja, mir war sie ein Begriff, weil ich vor ein paar Jahren mich mal ausführlich mit ihr beschäftigt habe. Denn es gab schon mal, und das war eine wirklich sehr, sehr tolle Sache, eine Ausgabe im Weidle Verlag mit ihrem sehr schmalen Werk. Also sie hat ein paar Erzählungen geschrieben, 4 kurze Dramen, einige Gedichte sind enthalten. Und sie war, und das machte sie dann so unglaublich spannend, eine zentrale Figur so einer Künstlerbohème, vor allen Dingen hier in Berlin. Sie ist 1867 geboren, 1901 gestorben und sie war offensichtlich eine unglaublich schöne Frau und eine faszinierende. Und vielleicht kennt der eine und die andere sie auch, weil nämlich ihr Freund Edvard Munch sie immer wieder gemalt hat. Also wenn man Bilder von Munch sieht, da begegnet man ihr ganz oft so ein ganz berühmtes Eifersucht. Da ist sie in der Mitte und 2 Männer neben ihr. Also Dagny Juel war mir ein Begriff und die Geschichte, die jetzt hier erzählt wird, ist in der Tat eine ihres einerseits großartigen Auftritts in dieser Bohème und andererseits furchtbaren Lebens.
Ja, und wie geht Kristin Waller nun vor dabei? Wie und wo geht sie denn auf die Suche nach dieser Frau?
Sie verfolgt ihre Spuren. Also von Norwegen geht sie die verschiedenen Lebensstationen ab, reist ihr hinterher sozusagen, weil sie den Nimbus, dieses Mysterium dieser Frau erforschen will. In Norwegen ist sie inzwischen offenbar eine wirklich bekannte Vertreterin der literarischen Moderne um die Jahrhundertwende, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und das macht sie. Sie fährt ihr also hinterher. Sie kommt hier nach Berlin, denn da war eben Dagny Jühl als junge Frau hergekommen und eben ganz schnell so der Mittelpunkt, wie ich gesagt habe, einer vor allen Dingen nordischen Bohème, die es damals gegeben hat, was man gar nicht so weiß. Also Strindberg war hier, Munk war hier. Und dann reist sie eben ihr hinterher.
Aber wie kommt es denn jetzt zu diesen Schüssen von Tiflis? Sie haben schon angedeutet, ein schreckliches Schicksal.
Ja, furchtbar. Also das ist eine interessante Autorin, die, wenn man so will, den falschen Mann geheiratet hat. Passiert ja immer wieder. Eine unabdingbare Leidenschaft mit einem damals ganz bekannten, ziemlich verrückten polnischen Autor. Und das ist eine große leidenschaftliche Liebe, die sehr bald in die Tiefen des Kein-Geld-Habens, zwei Kinder-Habens, nicht wissen, wie es weitergeht. Und reist sie mit ihm nach Polen, lebt da auch eine Weile in Krakau. Da fährt eben Christine Waller auch hin und dann fährt sie irgendwann auf die Krim und hofft, ihr Mann kommt hinterher. Der kommt aber nicht. Stattdessen ist sie da mit einem jungen Mann, der sie erschießt. Mit 31 ist sie unterwegs, 34 Jahre wird sie alt. Also er schießt sie in einem Hotelzimmer und darüber haben sich natürlich dann alle überlegt, was da passiert. War ein unglaublicher Skandal.
Jetzt ist dieses Buch aber von Christine Waller jetzt nicht nur Recherche dieses Lebens mit Ergebnis, sondern wie ich gelesen habe, spielt sie selber auch mit. Also diese Suche und Christine Waller gehört da auch dazu in dieses Buch.
Naja, Beispiel, ne? Sie denkt, ich fahre jetzt nach Berlin und jetzt möchte ich auch so leben, wie die Bohème damals gelebt hat. Ich suche mir irgendwo eine Wohnung mit Ofenheizung und möglichst keinem Klo in der Wohnung. Und dann gehe ich immer abends in die Kneipen und trinke viel zu viel und gucke, was das Leben so bringt, mache keine Pläne. Nun ist sie aber, als sie dann anfängt zu reisen, im 6. Monat schwanger, da ist es alles ein bisschen anders. Und dann ist es aber eben so, dass auch vor 20 Jahren Berlin eben nicht mehr der Ort war, wo man so die billige Hinterhauswohnung mit dem Außenklo gefunden hat, sondern es hat sich alles geändert. Nach der Wende wissen wir, wie schnell das gegangen ist. Und dann trifft sie hier norwegische Künstler und Künstlerinnen, die alle relativ bürgerliches Leben führen, nicht mehr zur armen Bohème gehören. Und wenn sie zum Beispiel in Georgien ist, dann besucht sie das Hotelzimmer, wo eben Dagny Jühl erschossen worden ist. Da wohnt inzwischen eine Familie. Und dann guckt sie sich das an und sagt, es ist eigentlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist, wenn man so will, ein Reisebericht. Es ist eine Recherche, wie diese Orte, an denen Dagny Jühl gelebt hat, heute aussehen. Krakau finde ich sehr spannend, was sie da schreibt. Aber vor allen Dingen ist man wirklich immer noch fasziniert von dieser Dagny Jühl. Das muss man einfach sagen.
Bekommt Christine Waller denn etwas heraus zu diesem gewaltsamen Tod? Eben zu diesen Schüssen in Tiflis, wer sie Dagny Jühl ermordet?
Ja, wer sie ermordet hat, das weiß man.
Warum?
Das weiß man. Es war eben ein junger Bewunderer von ihr. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Also wenn man Wikipedia guckt, dann heißt es, war ihr Liebhaber Lars Brandt, der eben diese sehr verdienstvolle Ausgabe im Weidle Verlag gemacht hat, sagt, der hat das im Auftrag ihres Ehemannes gemacht. Der war ihrer nämlich so überdrüssig, hatte längst irgendwie andere Geliebte und Familie noch so. Und sie, Christine Waller, sagt dann eben, es war eine unerwiderte große Leidenschaft. Und die Frau war so traurig, weil diese unabdingbare Liebe zu ihrem Mann eben ins Chaos geführt hatte, dass der glaubte, er müsse sie erlösen sozusagen. Ja, der kleine Sohn war nebenan.
Also eine tolle Entdeckung dieses norwegischen, also dieser Künstlerin mit diesem Buch jetzt.
Und wirklich auch der großen Lust, finde ich, wenn man das liest, zu sehen, was hat diese Frau eigentlich geschrieben und was hat sie so faszinierend gemacht. Weil damals haben immer alle geschrieben, sie ist so toll, sie ist so schön. Und niemand hat damals gesagt, was hat die eigentlich geschrieben. Und das ist wirklich auch unheimlich spannend zu entdecken.
Die Schüsse von Tiflis auf den Spuren der Künstlerin Dagny Jühl, das Buch von Christine Waller. Jetzt auf Deutsch im Weidle Verlag, auch aus dem Norwegischen übersetzt von Gabriele Hafs und Christel Hildebrand. 255 Seiten zum Preis von 24 Euro. Besten Dank, Manuela Reichert. Sie hat uns den Band vorgestellt. Alle Angaben, auch die Besprechung von Manuela Reichert, wie gewohnt auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Mila Richardson und habe das Buch von Juli C. Neujahr gelesen. Ich fand es sehr interessant zu lesen, zum einen, weil es auf Lanzarote spielt und es um eine Familie ging, die da eigentlich nur zum Urlaub machen war und der Mann dann aber so ein bisschen unzufrieden und unglücklich im Leben war und nicht genau wusste, was es eigentlich ist, was ihn so beschäftigt, und hat dann eine Fahrradtour gemacht den Berg hinauf, konnte schon gar nicht mehr, weil er fix und fertig war. Kam dann an einem Haus an, woran er sich erinnert, dass er es doch irgendwo kannte. Der Mann hat sich sehr angestrengt und hat das Gefühl gehabt, ich muss einfach noch weiter und ich muss noch weiter und ich muss dieses Stück noch gehen, damit er dann in der Lage ist, sein Leben oder das, was ihn die ganze Zeit verwundert hat, herauszufinden, woran es lag. Manchmal ist der Weg hart und steinig und am Ende ist es aber sehr sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Und das fand ich sehr gut auch an diesem Buch.
In Hamburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Mela Richardson hat gern mitgemacht und empfiehlt uns Neujahr, den Roman von Julie C., ein ihrer vielen Bestseller. Im Taschenbuch vom Verlag BTB herausgebracht mit 192 Seiten für 13 Euro. In der nächsten Woche startet die Leipziger Buchmesse mit dem Gast an Norwegen und viele auch bei uns prominente Autorinnen und Autoren werden aus dem Norden Europas kommen. Eine ungleich längere Anreise werden im Herbst, aber die Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben die nach Frankfurt auf die Buchmesse eingeladen sind, als Repräsentanten des Gastlands, nämlich dieses Jahr aus dem Pazifik der Philippinen. Eine erste Delegation hat die 16-Stunden-Flugzeit schon auf sich genommen, um in Leipzig nächste Woche präsent zu sein. Und gestern gab es eine Pressekonferenz in Berlin. Für uns war Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion dort. Sie ist im Studio. Hallo Stefanie.
Hallo Joachim.
Die Philippinen scheinen sehr, sehr weit weg aus unserer Perspektive. Wie kam es eigentlich zu dieser Einladung nach Frankfurt?
Ja, tatsächlich gab es in den 2000ern eine lange Phase, in der die Philippinen gar nicht auf der Frankfurter Buchmesse vertreten waren. Und dann sollte Indonesien Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2015 werden. Und das hat dann die philippinische Senatorin Lauren Legarda auf den Plan gerufen. Und die hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass zum einen die Philippinen wieder mit einem Stand auf der Buchmesse auf die Buchmesse reisen und dass sie schließlich sogar als Ehrengast eingeladen werden. Und es ist übrigens auffallend, dass Frauen in der philippinischen Buchbranche eine sehr starke Rolle spielen. Und klar, auch die Kuratorin des Programms ist eine Frau und das ist die Verlegerin Karina Bolasco.
Ich gestehe hier offen, Stefanie, ich habe keine Ahnung von philippinischer Literatur. Das wird sich dann hoffentlich im Herbst ändern, wenn eben aus diesem Messeanlass heraus neue Übersetzungen erscheinen werden. Und da stellt sich aber gleich die nächste Frage. Auf dem 7000-Inselland werden 150 Sprachen gesprochen.
Genau, das ist tatsächlich eine Barriere, würde ich mal sagen. Aber es werden sehr viele Bücher auf Englisch tatsächlich veröffentlicht, ähnlich wie auch in Indien oder Indonesien, oder es ist ja ganz ähnlich. Auf jeden Fall sind in den letzten beiden Jahren zwei Bücher von einem der wichtigsten Autoren der Philippinen, von José de la Salle, übersetzt worden, Last Call Manila und Killing Time in a Warm Place im Transit Verlag. Aber das sind wirklich in letzter Zeit die einzigen Bücher. Aber es gibt natürlich jetzt eine ganze Reihe von Neuübersetzungen. Der National Book Development Board, oder das National Book Development Board hat 120 Übersetzungen in Auftrag gegeben, manche davon ins Englische, aber auch einige in Deutsch. Und tatsächlich gibt es als einzige deutschsprachige Übersetzerin, die aus dem Tagalog, also der philippinischen Amtssprache, übersetzen kann, nur Annette Hug. Und die hat auch gerade ein Gedichtband erschienen, Offenes Meer von Luna Sikat Kleto. Und Annette Hug war letztes Jahr auch bei uns am Stand auf der Buchmesse und das Gespräch kann man sogar bei uns nachhören. Es war ganz interessant, was eben diese philippinische Sprache so in sich hat.
Na, Sie werden wir wahrscheinlich bestimmt auch wieder treffen im Herbst. Gestern hast du, Stefanie, schon zwei Autoren getroffen. Wen und mit welchen Büchern?
Ja, da war zum einen Philip Ignacio, der hat eine Graphic Novel rausgebracht, schon vor zwei Jahren, die jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Und da geht es um die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte der Philippinen mit den Spaniern. Graphic Novels spielen auf den Philippinen übrigens eine Riesenrolle. Und dann war da Daryl Delgado mit ihrem Buch Überreste, das ist gerade im Kröner Verlag erschienen. Da geht es um die Geschichte von Überlebenden einer Stadt, die von einem Taifun zerstört wurde. Man könnte das Buch unter die Kategorie Klimafiction fassen. Und das hat Daryl Delgado dazu gesagt.
I hope that they will think about the experiences that countries outside of Europe.
Ich hoffe, dass es der Roman dazu anregt, nachzudenken, dass Länder weit weg von Europa unter den Folgen von Verhaltensweisen dort leiden, für die sie selber gar nichts können. Und die Literatur kann eine Brücke sein, um diesen Graben zu überwinden.
Das sagt also Daryl Delgado Stefanie, die du gestern getroffen hast. Was sind denn sonst Themen so, die in philippinischen Romanen verhandelt werden?
Ja, die Folgen des Kolonialismus bleiben das ganz, ganz große Thema auf den Philippinen. Also es geht ja immer wieder auch um die Identität. Es gibt übrigens einen philippinischen Nationalhelden, José Rizal, ein Arzt eigentlich, der auch mal länger in Deutschland war. Und der hat Ende des 19. Jahrhunderts das Buch Noli Me Tangere geschrieben. Eine sehr kritische Auseinandersetzung mit den damals spanischen Kolonialherren und der Rolle der katholischen Kirche. Und das Buch hat ihm sein Leben gekostet. Ansonsten ist eben Arbeitsmigration ein großes Thema. Dann natürlich immer wieder die sehr restriktiven politischen Verhältnisse, Marcos-Diktatur, die Armut, die Lücke zwischen Arm, die Armut, also die Lücke auch zwischen Arm und Reich. Aber es gibt auch unendlich viele tolle Mythen auf den Philippinen und die auch in Büchern verarbeitet werden. Und klar, Krimis, Young Adult, Romance lieben auch die Philippinen. Und Kinderliteratur spielt eine sehr große Rolle auf den Philippinen in jedem Falle.
Jetzt ist diese erste Delegation eingetroffen in Deutschland. Die reisen jetzt nach Leipzig für nächste Woche. Wie werden sie sich denn dort in Leipzig präsentieren, die Philippinen?
Ja, es wird jeden Tag Veranstaltungen geben auf der Messe und auch in der Leipziger Innenstadt. Es sind immerhin 7 Schriftsteller insgesamt angereist. Also die 2 waren jetzt sozusagen die Vorhut. Und klar, es wird genau um die Themen auch gehen, die ich gerade genannt habe. Klimafiction wird ein Thema sein und dann natürlich auch Kolonialismus. Und Annette Hug wird man da eben auch erleben.
Erste Eindrücke vom Gastland Philippinen auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Danke dir, Stefanie.